Before we start with today's episode, a quick comment on today's show. As you know, we record our podcast since January in English. This episode, however, we recorded in German due to the preference of the interviewed guest. For our English-speaking audience, we uploaded an English transcript, which you find on our website. To figure out where exactly you find it, just check out our show notes and please do check it out. Spoiler to this episode, it was a super insightful episode and it is really worth checking it out, be it in German audio or English text. Now, enjoy the episode. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und im Rahmen der heutigen Podcast-Episode haben wir den Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler von der FDP eingeladen, der aus meiner Sicht wie kein zweiter die Themen digitale Währungen und digitalen Assets innerhalb der FDP, aber eben auch noch wichtiger, auch darüber hinaus im gesamten Bundestag vorantreibt. Also lieber Frank, es freut uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit heute für das Gespräch nochmal genommen hast.
Hallo Jonas, hallo Michi, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja, sehr gerne und genau, du hast es schon gesagt, Michi ist auch mit dabei, also auch mal ein herzliches Hallo.
Ja, hallo an die Zuhörer aus Hamburg, hier ist tatsächlich wolkenloser Himmel, wer hätte es gedacht und Dankeschön Frank, dass du deine Perspektiven mit uns teilst und vor allem deine wertvolle Zeit.
Und in München regnet es, das ist ja ungewöhnlich, da tauscht zwischen Hamburg und München. Wie ist es in Berlin, Frank?
Es regnet glaube ich nicht, aber es ist wolkenfrei, also insofern.
Perfektes Podcast-Wetter, das würde ich jetzt aber bei jedem Wetter auch gesagt, das muss man an der Stelle auch sagen. Aber da starten wir doch gern rein. Also was ganz spannend war, im Zuge der Vorbereitung der Episode ist mir heute auch nochmal aufgefallen, einmal mehr, welche Fortschritte wir rund um das Thema Bitcoin und Kryptowährungen über die letzten Jahre erzielt haben. Und wir hatten es gerade im Vorgespräch, Frank, schon kurz thematisiert. Wir hatten ja vor knapp 2,5 Jahren mal gesprochen zum Thema Bitcoin-Verbot in der EU. Also ich würde mal sagen, der Narrativ hat sich um 180 Grad gedreht. Zum einen haben wir jetzt mit der MiCA inzwischen eine einheitliche europaweite Regulierung. Zum anderen diskutieren eben jetzt auch einige Länder darüber, eben eine sogenannte strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen. Das Thema ja wurde auch von Trump im US-Wahlkampf, ich sage mal, so ein bisschen aufgemacht und seitdem gibt es ja immer mehr Länder und Staaten, die sich das Thema anschauen, um ein paar zu nennen, Brasilien, Japan, Russland, China, was man so hört. Und auch erst gestern hat die tschechische Zentralbank nach meinem Wissen als erste Zentralbank überhaupt eben auch angekündigt, sich zumindest das Bitcoin-Invest mal näher anzusehen, also noch nicht angekündigt, da gleich rein zu investieren. Aber wir wissen ja, sowas braucht Zeit. Und so schnell kommen wir auch schon zum Hauptthema der Episode heute, nämlich der Frage, sollten Staaten und oder Zentralbanken eben in Bitcoin investieren oder eben, anderes Wording, eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen. Und das ist ja eben auch ein Thema, rund um das sich die FDP eben jetzt auch in diesen Bundestagswahlkampf positioniert hat. Und da direkt an dich, Frank, du hast ja auch im Blockchain-Roundtable im Januar, wo du uns netterweise auch eingeladen hattest, erwähnt, dass du bereits seit 2012 dich mit Bitcoin beschäftigst, auch 2013 schon mal eine Anfrage an die Bundesregierung damals zur steuerlichen Betrachtung oder Behandlung von Krypto gestellt hast. Wie kam es denn jetzt dazu, dass das Thema Bitcoin oder vielleicht auch breiter Krypto, ein Thema der gesamten FDP geworden ist und somit auch jetzt im Wahlkampf eine Rolle spielt?
Wir haben das vorher auch schon gemacht. Schon im letzten Wahlprogramm hatten wir Formulierungen gewählt in unserem Wahlprogramm, dass wir ein kryptofreundliches Umfeld in Deutschland wollen, weil wir das auch für wichtig, auch für den Wirtschaftsstandort halten. Und wir hatten sogar auch im Koalitionsvertrag da freundliche Formulierungen, sage ich mal. Aber was wir jetzt neu haben, ist, dass wir Bitcoin-Reserven bei der Notenbank wollen und dass wir das auch gutheißen. Und dass wir auch generell, was die BaFin betrifft, die ja sehr wichtig ist für die Regulierung in Deutschland, dass sie ihren Zweck erweitern muss, um letztendlich den Finanzplatz Deutschland auch mitzufördern, so wie das andere Finanzaufsichten der Welt auch machen. Weil vieles scheitert zurzeit an der BaFin in Deutschland und das wollen wir eben dadurch verändern. Aber wie gesagt, die Bitcoin-Reserven, das ist neu. Das haben wir lange auch uns angeschaut und glauben, dass man darüber auch eine Diversifizierung der Reserven der Notenbanken hinbekommt.
Das heißt, jetzt wären so die Hauptthemen, die jetzt im Wahlprogramm stehen, eben einmal natürlich weiter dieses kryptofreundliche Umfeld auszubauen, vor allem im Blick auf die BaFin, dass sich da vielleicht ein bisschen was ändern muss, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dann das Thema Bitcoin-Reserven. Gibt es da noch weitere Themen, die in dem Sinne rund um Krypto eine Rolle spielen?
Wir haben ja auch das Wertpapierrecht dahingehend geändert, dass also nicht mehr zentrale Verwahrer nur möglich sind, sondern dass man auch Wertpapiere auf der Blockchain abbilden kann. Auch da wollen wir die Szene ein Stück weit anschieben, dadurch, dass der Bund auch seine Staatsanleihen, der Bund ist ja einer der größten Emittenten in Deutschland, was Wertpapiere betrifft, dass der das ebenfalls macht, dass wir deutsche Staatsanleihen auch auf der Blockchain anbieten wollen, um damit auch dem gesamten Markt in Deutschland damit auch einen Schub zu versetzen. Also das ist so das, was wir auch glauben, was total wichtig ist. Ja, wir haben ja in Deutschland durchaus eine Szene, die sich nach wie vor auch entwickelt. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht durch Frankreich, durch Portugal oder durch Amerika da den Rang verlieren, den wir da durchaus noch haben. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir in den nächsten Jahren da mehr tun, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
Ja, Frank, ich bin froh, dass die FDP dieses Thema besetzt, prominent besetzt und auch zum Beispiel mit den Blockchain-Roundtables immer wieder diskutiert. Ja, also schon über mehrere Jahre jetzt. Aber neben der FDP besetzt sonst nur die AfD das Thema Krypto jetzt im Wahlkampf. Und wie bewertest du diese Nicht-Position der anderen wettbewerbenden Parteien zum Thema Bitcoin?
Das ist natürlich sehr schade, weil Bitcoin ist ja digitales Gold und es gibt viele Anleger in Deutschland, die in Bitcoin, aber auch in andere oder in Kryptowerte. Ich muss immer aufpassen, wenn man die Maximalisten hier betrachtet, dass man die richtige Wortwahl wählt. Da wird man immer sofort gedisst, wenn man das nicht macht. Also, dass man ein kryptofreundliches Umfeld hat in Deutschland, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wir haben viele Bereiche in neuen Technologien, haben wir den Anschluss verpasst, wenn man nur an KI denkt und andere Themen. Und ich glaube, grundsätzlich rund um die Blockchain-Technologie haben wir noch Chancen, dies auch international eine gewichtige Rolle zu spielen. Und ich glaube, das muss man nutzen. Und naja, und da muss man natürlich auch die anderen Parteien auffordern, da tätig zu werden. Aber die müssen natürlich selbst schauen, wo sie bleiben. Ein bisschen bedauerlich ist zum Beispiel, dass der Kollege Berger im Europaparlament nicht mehr der Berichterstatter für diesen Bereich ist, sondern jetzt eher ein krypto-kritischer Geist aus der Unionsfraktion. Das sind Entwicklungen, die nicht gut sind. Also wir müssen auch in anderen Parteien dafür sorgen, dass dass das Verständnis für Dezentralität in der Währungspolitik generell, dass das wächst.
Ja, da muss ich natürlich just an das Buch Die orangene Pille von Ijoma Mangold denken. Er aus einer Privatinvestoren- oder Retail-Investoren-Perspektive meinte selbst, er hat den Trend des Internets verpasst und das wird ihm garantiert nicht mit Bitcoin oder mit Kryptowerten passieren. Ja, und die Argumentation kann man auch auf staatlicher Ebene anwenden. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen oder komplett Internettechnologie als Geschäftschance verpasst und sollten jetzt wenigstens bei Kryptowerten als Nation aufpassen, am Ball zu bleiben.
Genau, das sehe ich ganz genauso. Also ich meine, da haben wir auch durch die Entwicklung des Ethereum-Netzwerks, was ja auch sehr stark auch aus Berlin heraus geprägt wurde, durchaus noch gute Chancen da mitzuhalten. Aber da muss man jetzt handeln. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und das hat natürlich sehr viel mit regulatorischen Fragen zu tun. Und diese regulatorischen Fragen, die hängen eben sehr stark an der BaFin, weil sie das Gesetz auslegt. Und deshalb wollen wir da eben aus meiner Sicht dran, weil das ein Hemmschuh ist für den Standort.
Ein Beobachtungspunkt aus meiner Perspektive mindestens ist, dass die FDP besonders jetzt eine positive Bitcoin-Haltung einnimmt. Und ich frage mich jetzt, warum war das nicht schon früher als Teil der Bundesregierung so im ersten Regierungsjahr eine Bitcoin-Reserve fordern, kryptofreundliche Regierung fordern? Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es gerade jetzt eine sehr positive Haltung entsteht. Ja, warum nicht schon früher?
Ja, ihr habt mich ja beschrieben, ich beschäftige mich seit längerem damit, aber ist ja immer so in Parteien, da muss man auch Mehrheiten haben und muss man sich auch durchsetzen. Und das ist mir jetzt halt gelungen. Das klingt ja auch immer ein bisschen so als Vorwurf. Bei Donald Trump hat sich keiner aufgeregt, dass er seine Meinung um 180 Grad geändert hat innerhalb von 2 Jahren. Ja, vorher war das noch irgendwie was ganz Schlimmes und jetzt ist er der größte Bitcoin-Befürworter. Also ich meine, Parteien funktionieren ja nicht so, dass irgendwie einer sagt, jetzt machen wir das und dann machen das alle, sondern das muss halt auch wachsen und da muss man auch Verständnis gewinnen. Und ich habe immer die Meinung vertreten, dass das Thema Währungswettbewerb, Dezentralität von Währungen, private Währungen, dass das für Liberale ein sehr schönes Thema ist, weil das unsere DNA trifft. Und ich bin sehr froh, dass Christian Lindner das auch in der Debatte im Deutschen Bundestag aufgegriffen hat und dass wir da das jetzt auch noch klarer in unser Wahlprogramm geschrieben haben. Und das ist stetiges Wirken, sage ich mal. Und das freut mich, das macht mich auch stolz, dass mir das jetzt in den letzten Jahren gelungen ist.
Before we jump back to today's episode, let us introduce the Digital Euro Conference 2025 to you, a must-attend event on the future of digital money. Taking place on March 27th in Frankfurt and online, DEC 25 brings together leading voices and organizations shaping the financial landscape. Confirmed participants include representatives from various central banks such as Deutsche Bundesbank and the central banks of Brazil, South Korea, Netherlands, and others, as well as stablecoin issuers, banks, companies from the industries, startups, etc. With a cutting-edge agenda covering retail and wholesale CBDCs, stablecoins, tokenized deposits, and tokenized money in general, this is your opportunity to connect with industry leaders driving the future of finance. You want to participate? As an official event partner with the code BFRR20, you get 20% off the official ticket price. So to buy your ticket, you have to go to the official website at digital-euros-conference.de. Insert the code BFRR20 and then you can basically claim and get your discounted ticket. So for more information, please check out the show notes. And now back to today's episode. Und da kann man ja sich von außen eigentlich nur vorstellen, wie da die Prozesse im Hintergrund funktionieren und wie viel Gespräche und Überzeugung. Deswegen, ich kann das total verstehen, dass das jetzt auch ein Thema, was dir total am Herzen liegt, jetzt dann mal so prominent, sage ich mal, in das Parteiprogramm geschafft hat. Ja, das ist dann sicherlich ein schöner Erfolg, aber ja, halt ein erster Schritt, sage ich jetzt mal an der Stelle.
Ja, wie immer. Ja, in der Politik, es reicht natürlich auch nicht, wenn nur die FDP das jetzt fordert, sondern am Ende braucht es ja irgendwie politische Mehrheiten. Aber allein dadurch, dass Christian Lindner das in der Bundestagsdebatte gesagt hat, ist natürlich auch international eine Bewegung entstanden. Ja, ist ja nicht ohne Grund, machen sich andere Länder jetzt auch in Europa darüber Gedanken. Du hast Tschechien erwähnt, ja. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, hätte man da nicht auch einen Anstoß aus Deutschland gegeben, denn viele Mitglieder der Europäischen Union gucken natürlich schon auf Deutschland, was machen die, wie stehen die zu dieser oder jenen Frage. Und deshalb ist das schon von großer Bedeutung. Also das heißt, ja, man darf jetzt nicht glauben, morgen kommt das, aber ich glaube, der Trend ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist so, selbst wenn Frau Lagarde sagt, das wollen wir nicht, ja, die ist irgendwann auch nicht mehr EZB-Präsidentin und dann kommt vielleicht ein Neuer, der das dann anders sieht.
Dann gehen wir doch gerne direkt nochmal ein Stück tiefer in das Thema Bitcoin-Reserve rein, über das wir jetzt gerade eh schon sprechen. Und da stellen sich für mich als Ökonom natürlich ein paar Fragen, wo es mich einfach sehr auch interessieren würde, wie du oder wie ihr euch das dann auch genauer, sage ich mal, vorstellt. Also welches Konzept ihr da im Kopf habt oder priorisiert. Also für mich wären das vor allem drei Fragen. Die eine wäre natürlich, wer investiert? Also ist es der deutsche Staat? Ist es die Deutsche Bundesbank? Ist es die EZB? In was wird investiert? Also ist es der Bitcoin? Es war ja am Anfang oft die Rede von Bitcoin-Reserve. Ich glaube, inzwischen hat Christian Lindner ja auch eher von der Krypto-Reserve gesprochen. Das interessiert natürlich die Bitcoiner unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und auch die dritte Frage vielleicht noch in dem Zuge, wie wird investiert? Also geht es wirklich aktiv darum, Bitcoins zu kaufen? Oder geht es auch darum, konfiszierte Bitcoins zu halten? Das ist ja in den USA oft so eine Diskussion auch, ne? Das wären so vielleicht drei Kernfrage für den Inhalt. Da gibt es sicherlich noch viel mehr, aber vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben.
Also es geht erstmal darum, dass die Notenbanken in ihren Reserven in Bitcoin investieren. Also ich reduziere das auf Bitcoin, ja. Erstens. Und was weiß ich, die EZB hat 41 Milliarden Goldreserven. Die Deutsche Bundesbank hat, glaube ich, 140 Milliarden Goldreserven. Und da geht es darum, diese Anlagen zu diversifizieren. Also nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern auf mehrere Pferde zu setzen. Also es geht aus meiner Sicht nicht darum, dass wir konfiszierte Bitcoin, die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt haben, irgendwie als Staat anlegen oder so. Auch darüber kann man natürlich diskutieren, wenn wir darüber diskutieren, Aktienrente beispielsweise zu machen. Ja, aber das ist ein anderes Konzept. Also Bitcoin-Reserve meint im Kern, dass die Notenbanken Teil ihrer Reserven eben diversifizieren. Und also die EZB oder die Bundesbank. Das ist erstmal eine politische Botschaft. Die EZB, aber auch die Bundesbank sind ja unabhängig und die legen natürlich ihre Reserven so an, wie sie das für richtig halten. Insofern ist das ein politischer Appell, den wir als FDP aussenden, ja, dass wir das gut finden. Aber was die Bundesbank und die EZB macht, das bleibt denen natürlich überlassen. Ja, das heißt, und die andere Baustelle ist eben, was macht der Staat selbst? Wir haben ja den Vorschlag der Aktienrente gemacht, dass Teil, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung langfristig stabilisieren wollen, dadurch, dass ein Teil, dass der Staat sich quasi in Aktien investiert. Und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das in Kryptowerte oder in Bitcoin der Fall ist.
Also wir halten fest in der Vorstellung, der FDP aktuell, es investiert die Notenbank nur in Bitcoin, Bitcoin only. Das wird die Bitcoin-Maximalisten natürlich freuen. Und auch durch aktiven, systematischen Neuerwerb. Das heißt, nicht nur durch das Halten konfiszierter Bitcoin, was ja zum Beispiel in Sachsen definitiv nicht passiert ist. Da wurden ja leider sogar Bitcoin verkauft, was auch einen massiven Verlust oder verpasste Gewinne bedeutet hat. Aber klar, es erfordert natürlich Recht und Ordnung, dass diese Positionen aufgelöst werden. Also hier gar kein Vorwurf an die Behörden. Es gibt einfach diese Chance, konfiszierte Bitcoin dann auch eventuell in eine Reserve zu überführen.
Ja, das ist aber, da will ich jetzt nicht zu sehr drum rumreden. Das ist natürlich in unserem System des Föderalismus nicht umsetzbar. Also man kann jetzt nicht sagen, die Strafverfolgungsbehörden in Sachsen konfiszieren Bitcoin und dann legt der Bund diese Bitcoins an. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, das sind halt dann Einnahmen, die dem Land Sachsen zufließen und die müssen dann entscheiden, was sie damit machen. Also insofern, und ich kenne den Fall auch zu wenig, um beurteilen zu können, ob es da eventuell Rückforderungen von anderer Seite noch gibt und so weiter. Also deshalb kann man nicht einfach sagen, ja, warum sind in Sachsen Bitcoins beschlagnahmt worden und warum legt der Staat die mich an? Der Staat ist eben nicht der Staat, sondern in Deutschland besteht er aus 16 Bundesländern und dem Bund und die machen im Zweifel eben das, was sie wollen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was eine Bitcoin-Reserve ist. Wir haben darüber gesprochen, wie eine solche aufgebaut werden kann. Ja, also die wichtigsten Designentscheide haben wir besprochen. Ich würde nochmal gerne einen Schritt zurück und fragen, warum eine Reserve neben der genannten Diversifizierung überhaupt sinnvoll sein kann für Notenbanken oder auch Deutschland als Nation. Und was wären denn die Ziele einer solchen Bitcoin-Reserve, die Investitionsziele für uns als Land?
Ja, erstens sind Währungsreserven generell für eine Notenbank der letzte Anker. Ja, also Goldreserven sind für eine Notenbank, sie zu halten, der letzte Anker. Ja, also wenn nichts mehr da ist, Gold wird seinen Wert historisch immer behalten. Und so ähnlich ist es eben mit Bitcoin auch. Das heißt, diese Ankerfunktion, die hat dann eine Währungsreserve, ja. Sie dient auch, Vertrauen zu schaffen in eine Währung. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor, ja. Und die zweite Frage, da musst du mir nochmal weiterhelfen.
Was die Ziele einer solchen Bitcoin-Reserve wären?
Genau, Vertrauen zu schaffen. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, ne? Vertrauen zu schaffen.
Jetzt hatten wir ja über die Ziele geredet und über die Ausgestaltung von so einer möglichen Reserve. Jetzt wäre es natürlich auch spannend, nochmal so ein bisschen Blick in die Glaskugel, eine Einschätzung zu bekommen hinsichtlich des Volumens. Also ich meine, Wir reden ja in den USA aktuell davon, beziehungsweise vor allem in dem Vorschlag, der jetzt kommen soll, da möglicherweise 1 Million Bitcoins auf Staatsebene zu erwerben, was natürlich Stand heute eine Reserve von 100 Milliarden Euro wären, was natürlich einiges an Geld ist. Jetzt haben wir auch schon vorhin kurz über den Fall der tschechischen Notenbank gesprochen, in der der Präsident, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest ist ja alles nur in den Raum gestellt, aber ich glaube 5% der Währungsreserve in den Raum gestellt, das waren vielleicht 7 Milliarden oder ähnliches. Du hast auch erwähnt, Frank, ist ganz wichtig, ist, die Zentralbank ist unabhängig und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen, weil da habe ich schon gewisse Bauchschmerzen aktuell in den USA, wie sehr man sich da als Präsident in geldpolitische Themen einmischt. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt der Entscheider wärst auf Seiten der Notenbank, was wäre denn vielleicht da eine realistische Größenordnung von so einer Bitcoin-Reserve?
Naja, wenn man sagt, bei der Deutschen Bundesbank, Bitcoin ist digitales Gold, dann würde ich mindestens so viel auch in Bitcoin anlegen, wie man in Gold anlegt.
Und das ist natürlich eine Nummer. Ich glaube, du hattest vorhin die Zahlen genannt. Ich habe es jetzt nicht mehr griffbereit.
141 Milliarden ist das, glaube ich, aktuell, wenn ich das richtig gesehen habe.
Boom, das wäre natürlich eine Zahl. Aber ja, ich verstehe total, wo das herkommt. Wenn man sagt, Bitcoin ist für ein digitales Gold, warum? Und es geht ja um Diversifizierung. Es geht ja nicht alle Finanzen oder alles auf ein Pferd zu setzen, sondern einfach nur, um das Ganze breiter zu streuen. Deswegen, ja, sehr spannend.
Okay, jetzt haben wir über das Warum, wie, was es überhaupt ist gesprochen. Jetzt die politische Umsetzbarkeit. Wie realistisch ist es, dass wir in Deutschland eine Bitcoin-Reserve bekommen in der nächsten Legislatur?
Ja, das ist natürlich die schwierige Frage. Das ist ja der Blick in die Glaskugel. Das weiß ich natürlich nicht. Politik ist ja erstmal, dass man auch Ziele formuliert und sie anschließend versucht, mehrheitlich umzusetzen. Und oft ist es ja so, dass Dinge auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie auch in anderen Parteien ankommen. Ja? Wir werden dafür kämpfen, dass das der Fall ist, aber am Ende reicht ja nicht die FDP, um sowas umzusetzen, sondern da braucht es eben auch parlamentarische Mehrheiten oder es braucht eben auch das Verständnis in den Notenbanken. Es braucht das richtige Personal, das dafür auch Verständnis zeigt. Ja, deshalb kann ich da keine Prognose abgeben, sondern es, nur wenn man sich mal betrachtet, wie diese Frage diskutiert wird, wie sie vor 2 oder 3 Jahren diskutiert wurde und wie sie jetzt diskutiert wird, da gibt es eben schon auch eine grundsätzliche Veränderung. Und das ist ja erstmal das, was man auch erstmal anstreben muss.
Gut, damit geht mein Appell an alle Zuhörer, an alle Weltanschauungen in unserer Zuhörerschaft. Setzt euch dafür ein, dass der historische Moment in der Geschichte des Geldes, in dem wir uns befinden, ja, also es entstehen neue Geldformen, digitales Geld, potenziell ein innovativeres und besseres Geld, als wir es bisher kennen, fordert es von euren Parteien ein, damit es zumindest in der nächsten Legislatur auf die Agenda kommt und die FDP hier nicht mehr ganz alleine dasteht. Jetzt muss ich ja die FDP als freiheitliche Partei, und ich begrüße es sehr, dass die FDP als freiheitliche Partei Bitcoin auch als Freiheitstechnologie erkennt, nicht nur als ein Reserveinstrument. Also die FDP muss sich vermutlich auch intern damit auseinandersetzen, wie jetzt einerseits ein staatsunabhängiges Geldsystem, in dem der Staat das Geldmonopol hat, zusammenpasst mit einer staatlichen Bitcoin-Reserve, also mit einer perfekt dezentralen Technologie, auf der eigentlich der Staat nur zu einem gewissen Grad, wenn überhaupt, Einfluss hat. Wie passen diese zwei Welten zusammen?
Ja, das ist natürlich die schwierige Frage, ne? Also der ich mich schon lange beschäftige. Der Staat hat leider kein wirkliches Interesse daran, das umfangreich zu fördern, weil es natürlich eine Konkurrenz für seine Art ist, sich die Ausgaben des Staates zu finanzieren. Ja? Also das macht der Staat ja über neue Schulden und da ist natürlich die Geldschöpfung ein sehr dankbares Instrument, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, und wenn jetzt ein knappes Gut, wie es der Bitcoin ja letztendlich ist, in Konkurrenz tritt, dann wird dieses ursprüngliche Geschäftsmodell wird dann ad absurdum geführt. Und das ist natürlich ein Problem. Aber ich glaube eben, dass die internationale Verbreitung von Bitcoin die Staaten dazu zwingen wird, sich darüber Gedanken zu machen. Also es wird eine private Konkurrenz entstehen, ob die Staaten das wollen oder nicht. Sie werden es versuchen zu regulieren, was sie auch schon machen, indem sie die Intermediäre versuchen zu regulieren. Aber es wird ihnen am Ende, glaube ich, nicht gelingen, es zu untersagen oder zu beschränken oder so. Das wird ihnen nicht gelingen. Und deshalb müssen moderne Staaten darauf reagieren. Sie müssen letztendlich damit umgehen lernen. Und also am besten, man setzt sich an die Spitze der Bewegung und lässt das nicht an sich vorbeiziehen.
Ja, und man muss ja auch fairerweise unterscheiden, Bitcoin als Asset oder Bitcoin als Geld. Ja, was wir hier debattieren in der Episode ist, Bitcoin als Asset, als Teil einer Reserve. Das bedeutet ja noch nicht gleich, dass Bitcoin jetzt als alternatives Geld in Deutschland eingesetzt wird. Und es kann ja schon eingesetzt werden, ja, insbesondere unter den Bitcoin-Maxis, aber auch in anderen Communities wird mittels Lightning-Technologie schon innerhalb von Deutschland und grenzübergreifend Zahlungen mit Lightning abgewickelt. Das ist ja schon möglich. Es ist nichtsdestotrotz einfach spannend zu sehen, wie sich die FDP heute dazu positioniert, aber auch in Zukunft die FDP und andere Parteien sich dazu positionieren, inwieweit ein perfekt dezentrales Geldsystem überhaupt mit staatlicher Geldautonomie verheiratet werden kann.
Ja, ich habe dazu, wenn man in die Historie geht, auch dazu schon auch mal publiziert. Ich habe 2009 mal mit ein paar Kollegen an der FAZ einen großen Bericht dazu geschrieben. Ich war immer ein Freund von Währungswettbewerb, weil ich im Hayek'schen Sinne, weil ich glaube, dass die Verschuldungskrise von Staaten und Banken weltweit durch Regeln, die wir in die Verfassung schreiben oder die wir im Parlament beschließen, nur suboptimal umsetzbar sind. Ja? Viel besser ist eigentlich der Währungswettbewerb, der dann das staatliche Geld zwingt, zu gutem Geld zu werden, ja? Indem es eben unter Druck kommt von privatem Geld. Und ich glaube, das wäre eine viel bessere Schuldenbremse als eine verfassungsrechtliche, die wir heute haben und wo jeder rumfrickelt und Ausnahmen sucht und sie am Ende nur bedingt immer eingehalten wird. Und deshalb hat mich diese Hayek'sche Idee schon früh fasziniert, weil ich glaube, Geld ist ein Gut wie jedes andere auch und deshalb muss es auch, kann es auch dem Wettbewerb ausgesetzt werden und muss nicht vereinheitlicht werden vom Staat, weil diese Vereinheitlichung, die hat natürlich auch Vorteile, klar, dass jeder das akzeptieren muss und so weiter, dass auch der Warenverkehr funktioniert. Aber er hat halt auch große Nachteile, nämlich, dass es einfach für den Staat ist, sich zu verschulden und diese Geldinflation eben auf den Konsumenten überzuwälzen, ohne dass er das richtig merkt.
Ja, für die Zuhörer, die relativ neu im Space sind, an der Stelle nochmal eine Buchempfehlung, nämlich Broken Money von Lynn Alden, die dieses Thema wunderbar aufgreift. Einerseits die Herausforderungen und vielleicht Schwächen unseres Fiat-Geldsystems und Kryptowerte und im speziellen Bitcoin als eine potenzielle Antwort, eine frühe Antwort, die natürlich noch reifen muss auf diese Fragen. Genau, als Buchempfehlung und Deep Dive für genau diese Herausforderung.
Wenn ich da auch eine Buchempfehlung geben darf, also mich hat fasziniert die Entnationalisierung des Geldes von Friedrich August von Hayek. Ja, ist auch in Deutsch erschienen, ist wirklich ein lebenswertes Idee. Und Hayek hat das 1976 vorgeschlagen in der Zeit der Ölkrise und er hat im Kern die Hayek'sche, die Idee des Bitcoin vorweggenommen. Das ist eigentlich das Spannende daran, ja, dass jemand ein Buch schreibt und sagt, hier, Geld ist ein Gut wie jedes andere, muss im Wettbewerb ausgesetzt werden und dann setzt sich das Beste durch, dass das eigentlich anschließend mit Bitcoin begonnen wurde, ja. Und das finde ich nach wie vor faszinierend.
Vielleicht zu guter Letzt auch nochmal zwei Fragen zu dem Thema Bitcoin-Reserve zurückzukommen. Einfach weil das was ist, was uns in dem Podcast auch sehr, sehr fasziniert. Wir sprechen viel drüber. Ich habe mich, Frank, auch beim Podcast sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich glaube, bis Jahresende nächsten Jahres werden drei Länder ankündigen, eine Bitcoin-Reserve. Eins davon, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, Michi, G10, G7, irgend sowas. Das heißt, es war, denke ich, auch ziemlich ambitioniert dementsprechend. Ist es für mich total interessant auch zu sehen, wie du die Situation da einschätzt. Und zwar eine Eine Frage noch, wären so ein bisschen auch vielleicht auf die Schattenseiten oder mögliche Herausforderungen, weil wir sind ja auch bekannt als Podcast, der nicht immer nur eine Seite beleuchtet, sondern auch die andere. Wir versuchen tatsächlich auch, jemanden von der EZB nochmal zu gewinnen für eine zukünftige Episode, die sich ja auch hier einmal mehr kritisch dem Ganzen kritisch geäußert haben. Aber da vielleicht mal an dich, bei all dem Optimismus, den wir auch rund um das Thema haben, was sind denn, aus deiner Sicht Herausforderungen?
Ja, erstmal, dass die Notenbanken das natürlich umsetzen müssen. Ja, und da ist das Establishment, so wie ich es mal bezeichnen, erstmal vorsichtig. Ja, Frau Lagarde hat das ja jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern abgelehnt, dass Notenbanken im EZB-System in Bitcoin-Reserven investieren. Aber daran sieht man schon, allein, dass sie das überhaupt in einer Pressekonferenz ankündigt und thematisiert, zeigt ja schon, dass wir einen ganzen Schritt weiter sind. Das haben EZB-Präsidenten vorher nie gemacht. Also das ist natürlich eine Herausforderung, ne, dass die etablierte Welt auch davon überzeugen muss. Und da tragen natürlich so Podcasts wie eurer auch ganz gut dazu bei. Und das Zweite ist, dass Notenbanken natürlich auch in der Lage sind, Systeme zu beeinflussen. Das heißt, eine Notenbank kann ja aus dem Nichts Geld schaffen. Das heißt, sie können aus dem Nichts unendlich investieren. Ja, auch in Bitcoin unendlich investieren. Gut, jetzt ist Bitcoin, wie wir alle wissen, ja nicht durchaus nachvollziehbar, die Transaktionen. Also insofern ist das jetzt nicht völlig anonym machbar, wenn anders als bei Gold. Ja, wir wissen ja historisch, dass die Notenbanken den Goldpreis immer wieder beeinflusst haben und die Notenbanken selbst auch gar kein Interesse daran haben, dass ein Goldpreis explodiert, ja, weil das wäre ja ein Hinweis auf eine Krise oder auch auf Probleme im Geldsystem. Und insofern besteht das natürlich ein Stück weit bei Bitcoin auch, ja. Das aber nicht so stark, wie es, glaube ich, bei Gold der Fall ist. Denn bei Bitcoin können natürlich die Transaktionen größerer Art auch nachvollzogen werden.
Jetzt würde ich aber sagen, selbst wenn Offenheit im traditionellen Finanzwesen besteht, diese Frage überhaupt in Betracht zu ziehen, würde es schon am optimalen Anteil von Bitcoin überhaupt an den Gesamtreserven eine enorme politische Debatte geben. Ja, BlackRock zum Beispiel empfiehlt ihren Kunden, also Retail und professionellen Investoren, 2% am Portfolio. Aber da müsste man sie ja auch im politischen Prozess erstmal finden. Nee, ist es 1 Promille? Ist es 1%? Sind es 10%? Hat die FDP da eine Meinung zu?
Ja, ich würde schon Anlegern grundsätzlich empfehlen, auch einen gewissen Teil ihres Vermögens, wenn sie das langfristig ansparen, auch in Bitcoin oder Kryptowerte zu investieren. Das würde ich schon machen. So weit würde ich auch gehen, obwohl wir natürlich keine Anlageberatung machen. Aber es ist natürlich generell richtig, in Substanzwerte zu investieren, ja, auch in Aktien zu investieren. Das ist ja auch Teil unseres deutschen Problems, dass wir da keine Kultur haben und andere uns weglaufen, weil sie einfach einen funktionierenden Kapitalmarkt haben, den wir nur in Ansätzen haben.
Und was wäre jetzt auf politischer Ebene, also quasi das Portfolio der Notenbank oder statisch, also das Portfolio der strategischen Reserve, was wäre so die Ingoing-Position der FDP bei diesem optimalen Anteil von Bitcoin an den Gesamtreserven?
Ja, es ist eher ein Appell, ein Beginn einer Diskussion, ja, das ist klar. Ja, also ich sag mal, wir wollen der Deutschen Bundesbank nicht vorschreiben, wie sie ihre Reserven anlegt, sondern wir müssen da eine Diskussion beginnen, ja, und wir müssen auch mit der Bundesbank in die Diskussion kommen. Ja, sie muss sich auch rechtfertigen, warum sie das nicht tut. Sie muss sich auch inhaltlich damit beschäftigen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht total wichtig. Und da hat sie ja auch in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Ich kann mich noch erinnern, 2013, als ich da diese steuerpolitische Anfrage gestellt habe an die Regierung, wo gesagt wurde, Bitcoin ist privates Geld und es wird steuerlich so und so behandelt, ist nach einem Jahr steuerfrei. Das war damals eine Sensation und da haben viele dann gesagt, oh, Bitcoin, ja, was ist das? Ja, und inzwischen hat das die Tageszeitung, die Medien, die Anleger, überall erfasst. Und deshalb ist das in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Leider noch nicht in der EZB, leider noch nicht in der Bundesbank, aber das ist dann der nächste Schritt. Ja? Und daran müssen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Das ist eben, das wird jetzt nicht so auf einen Schlag kommen, sondern das ist eine Evolution, ja, die da stattfindet.
Und das ist, denke ich, wie du auch sagst, Frank, die Aufgabe für uns eigentlich alle, diese Themen voranzutreiben. Ich meine, wir versuchen das über diesen Podcast, aber natürlich geht es viel um Gespräche, verschiedenste Stakeholder aus verschiedenen Kreisen. Und ich meine, deswegen ist es super, finde ich, dass ihr das Thema politischer Seite treibt. Wir werden es mit dem Podcast auch weiter treiben. Nochmal eine Rückfrage zu dem Thema Bitcoin-Reserve, was mich vorhin so ein bisschen überrascht hatte. Du hattest ja gesagt, Frank, dass es zum einen natürlich um die Notenbanken geht, also auch primär, was ihr jetzt meint. Und dann aber natürlich dieses Thema, sollte der Staat auch reingehen, Aktienrente, Kryptorente, ich will so einen Begriff vielleicht nicht verwenden, aber so ein nachgelagertes Thema ist. Das war für mich so ein bisschen überraschend, weil ich mir gedacht habe, eigentlich hat man ja als politische Partei eher die mehr Macht, das Ganze umzusetzen auf Staatsseite und nicht auf Notenbankseite. Warum, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der primäre Fokus auf die Notenbank, oder geht es einfach nur darum, den Diskurs anzuregen und man weiß, wie langsam sowas politisch auf staatlicher Seite dauert, dass man sich darauf
fokussiert? Ja. Das ist halt auch ein Teil unserer Ideen, die wir da vorgeschlagen haben. Ich habe ja vorhin auch gesagt, wir wollen der BaFin auch die Kompetenz geben, auch den Finanzplatz in Deutschland im Blick zu behalten. Aber dazu habt ihr mich jetzt nicht weiter gefragt. Ja, das ist irgendwie ist nicht so sexy. Und deshalb ist das Thema Bitcoin-Reserve der Notenbank natürlich ein bisschen mehr sexy. Deshalb ist das aus meiner Sicht auch ein wichtiges Thema. Aber wie gesagt, wir wollen insgesamt den Krypto, den Bitcoin-Standort Deutschland stärker in den Fokus nehmen, weil wir glauben, dass wir an sich ganz gute Voraussetzungen haben, in Deutschland das voranzubringen. Wir sind ja eine der wenigen Länder, die auch steuerpolitisch da sehr, sehr attraktiv sind. Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es noch Länder auf dieser Welt gibt, wo Krypto oder Bitcoin Erträge, Wertzuwächse steuerfrei sind da im Jahr. Das kenne ich sonst fast kein Land, wo das der Fall ist. Und ich glaube, da machen wir im Kern ein bisschen zu wenig draus, und wir schimpfen immer, was nicht geht, aber man muss auch mal anerkennen, dass das etwas ist, glaube ich, was uns positiv unterscheidet von anderen.
Das ist ja auch, denke ich, so ein typisch deutsches Phänomen, sage ich mal. Ich bin jetzt gerade aus einem Urlaub aus Neuseeland gekommen, wo man da einfach ein bisschen optimistischer ist und vielleicht nicht immer über alles Mögliche schimpft. Also dementsprechend ist das, denke ich, absolut richtig, auch was mich immer wieder freut natürlich. Und das ist auch eine Frage, die uns von unserer Community erreicht hat, um das Thema Besteuerung. Das geht jetzt so ein bisschen raus aus der Reserve, weil du betreibst das ja jetzt eigentlich auch seit 12 Jahren schon voran, also deutlich bevor ich auch in das Thema reingegangen bin. Und heute ist es ja so, erstmal, wenn man Bitcoin und andere Kryptos länger als ein Jahr privat hält, ist die Veräußerung letztendlich steuerfrei. Ich bin ein absolutes Geschenk und ich freue mich drüber. Siehst du gewisse Gefahren, Frank, weil ja einige Länder das so ein bisschen gegensteuern, sage ich mal, dass sich das kurz- bis mittelfristig ändern kann, also dass es da, ich sage mal, eine nachteilhaftige oder einfach nicht eine so positive Besteuerung für Kryptoassets für Privatanleger geben wird?
Ja, die Gefahr gibt es natürlich immer im Steuerrecht. Ne? Also Steuerrecht, das ist insbesondere das Einkommensteuerrecht, das ist natürlich immer wieder Thema der Gesetzgebung. Ja, ich war lange im Finanzausschuss im Deutschen Bundestag, gibt jedes Jahr ein Jahressteuergesetz. Also man kann das Einkommensteuerrecht auch da jederzeit ändern. Und deshalb muss man eben, ist zwar nicht so ganz einfach in dieser Frage, weil dann trifft man ganz viele adäquate oder vergleichbare Anlageformen, auch Gold oder Währung generell. Also es ist nicht so ganz einfach, es abzugrenzen, aber ja, die Finanzminister geben sich dann immer doch Mühe, abzugrenzen, ja, und dann muss man erstmal dagegen vorgehen und so weiter. Also es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern am Ende kommt es auch auf den politischen Willen an. Und und wir haben eben am Ende auch ein Stück weit für Klarheit geschaffen. Also Christian Lindner hat ja 2022 beispielsweise im BMF-Schreiben auch veröffentlicht zu Staking, Lending, Airdrops und anderen Dingen, die jetzt nicht Bitcoin, sondern eher dann die andere Welt betrachtet. Also es gibt ganz viele Auslegungsfragen, die eben nicht geklärt sind und die wird es auch künftig geben, weil die ganze Szene und die ganze Branche ist natürlich vielfältig und die entwickelt sich auch weiter und daraus ergeben sich dann ganz neue steuerpolitische Fragen und deshalb kann man da Geschäftsmodelle kaputt machen oder man kann sie über das Steuerrecht auch leben lassen. Ja, das ist eben ganz entscheidend und deshalb ist das von großer Bedeutung, was da auch in den nächsten Jahren passiert.
Gut, an der Stelle, Frank, wollen wir dir ganz herzlich für deine Teilnahme bedanken, für deine Zeit. Auch der FDP, nicht nur, dass sie Bitcoin und Blockchain als Freiheitstechnologie erkennt und im politischen Meinungsbildungsprozess promotet, sondern auch konkreter wird, nämlich eine Bitcoin-Reserve fordert und das Thema, das international debattiert wird, auch in Deutschland nach oben spült auf der politischen Agenda. Das begrüßen wir natürlich sehr. Und wir wünschen dir und der FDP jetzt viel Erfolg beim Wahlkampf. Du hast wahrscheinlich gerade eine stressige Zeit deswegen.
Das stimmt, ja. Bedanke mich. Ihr habt einen tollen Podcast, wollte ich auch nochmal sagen, den ich auch privat höre.
Danke, sehr empfehlen. Gut.
Das freut uns natürlich.
Dankeschön,
sehr.
Das hören wir gerne. Ja, und noch der Hinweis an unsere Hörer: Wir haben eine neue Webseite jetzt auf Englisch, damit wir auch international gesehen, verstanden, gehört werden. Schaut da gerne mal rein. Die nehmen wir auch mit in die Shownotes, wie immer. Und damit bleibt mir nichts weiteres mehr zu sagen als herzlicher Gruß aus Hamburg. Habt ein schönes Wochenende und dann, wenn ihr uns am Montag hört, einen schönen Start in die Woche.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke auch. Ciao.
The views expressed are solely the personal opinions of the hosts and are provided for informational purposes only. This podcast does not offer financial or investment advice. Always conduct your own research and make well-informed decisions before investing. Please be aware that the hosts and guests may hold cryptocurrencies or digital assets discussed in this episode.